Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand. Jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Wie kann ein krimineller 60-Jähriger einen Altersrekord im Fußball aufstellen?
Was kann Lea Schüller und das DFB-Frauenteam noch nicht?
Wer ist eigentlich der oder die Sportlichste der KanzlerkandidatInnen?
Welche deutschen Trainer tummeln sich Stand jetzt bei Nationalteams im Ausland?
Tja, gute Fragen und Antworten auf diese Fragen haben wir am heutigen Donnerstag für euch in den Themen, die Stand jetzt um 7.07 Uhr das Zeug zum Tagesgespräch haben. Dazu gibt's natürlich Top und Flop und ein Ereignis des heutigen Tages der Sportgeschichte, und das ist wirklich historisch, der erste Box-Schwergewichtsweltmeister aus Afrika, den küren wir bzw. ehren wir.
Ja, und das ist eine wirklich verrückte Geschichte. Guten Morgen zu Stand jetzt, dem ersten Sportpodcast des Tages. Wie ihr hört, auch heute wieder vollgepacktes Programm, aber für euch kompakt auf den Punkt gebracht. Natürlich in Zusammenarbeit mit dem Sportinformationsdienst SID. Andreas Wurm hier.
Und Malte Asmus, schön, dass ihr auch wieder mit dabei seid. Und hoffentlich seid ihr mit, ja, vielleicht auch 60 Jahren noch so fit wie Surinams wirklich 60-jähriger Vizepräsident Ronny Brunswijk heißt der, und der hat jetzt einen fußballerischen Altersrekord aufgestellt.
Ach, auch eine tolle Geschichte. Der ist jetzt nämlich mit 60 Jahren und 198 Tagen der älteste Fußballer, der in einem internationalen Vereinswettbewerb zum Einsatz kam. Er kickte in einem Vorrundenspiel der CONCACAF League mit, das ist Nord- und Mittelamerika, das Pendant, sagen wir mal, zu unserer Europa League.
Ja, 54 Minuten stand er da in seinem biblischen Alter für seinen Verein Inter Moengetapoe gegen CD Olympia aus Honduras auf dem Feld, zusammen übrigens mit seinem Sohn, und er durfte natürlich auch die Kapitänsbinde tragen, aber jetzt müssen wir auch ein bisschen Wasser in den Wein kippen, eben nicht, weil er in seinem hohen Alter noch so ein begnadeter Stürmer ist oder so, weil er so topfit ist, sondern dem gehört der Club, der wollte den Rekord einfach haben.
Ja, und insgesamt ist der Typ sowieso eher dubios, war mal Armeeoffizier, Rebellenführer, ist mittlerweile Geschäftsmann und Politiker, das muss man in diesem Falle durchaus in einem Atemzug nennen, und darf seine Heimat wegen mehrerer Haftbefehle gar nicht verlassen, um nicht Gefahr zu laufen, im Ausland dann irgendwo verhaftet zu werden.
Ja, Geschäftsmann, Drogenhandel, das ist eins der Delikte, für die er verurteilt worden ist, in den Niederlanden und in Frankreich, da drohen ihm 8 bzw. 10 Jahre Knast, wenn sie ihn denn erwischen sollen.
Stand jetzt aktuell.
Ja, und jetzt wird's deutlich weniger kriminell, jetzt wird's ja fußballerisch sportlich. 7-0 gegen Bulgarien, 5-1 gegen Serbien. Die Auftritte der DFB-Frauen in der WM-Qualifikation, die konnten sich wirklich sehen lassen, auch wenn natürlich noch Luft nach oben ist und bis zur EM einige Arbeit noch zu verrichten ist.
Aber Lea Schüller vom FC Bayern, die wusste schon mal ausnahmslos zu begeistern. Die schoss von den 12 deutschen Toren nämlich die Hälfte, 6 Stück, und damit vertrat sie die Verletzte Alex Popp im Sturmzentrum wirklich ausgezeichnet.
Und sie trifft ja auch auf alle möglichen Arten. Das hat sie gegen Serbien nochmal unterstrichen. 2-mal per Kopf, 2-mal per Fuß, hat einen unglaublichen Torriecher, ist zudem noch feilschnell, extrem athletisch und, naja, Kopfball ungeheuer sprungkräftig.
Aber, das erzählte Lena Oberdorf nach dem Spiel, bei allem Lob, Schüller leidet auch so ein bisschen unter der typischen Stürmerkrankheit. Man müsse ihr manchmal schon in den, Zitat, Arsch treten, damit sie auch mal nach hinten arbeite.
Ja, das klagen ja Defensivspielerinnen oder Defensivspieler über die Leute ganz in vorderster Front ja immer. Aber insgesamt gab es sonst an Schüller natürlich wenig zu meckern. Aber wenn man das gesamte Team sich anguckt, da ist noch Luft nach oben.
Ja, also so ist es. Problemzone bleibt das Defensivspiel. Das haben wir ja hier auch bei Stand jetzt schon prophezeit. Das serbische Pressing sorgte schon ab und an für Probleme. Da gab es massive Unsicherheiten im deutschen Spielaufbau, wenn sie dann Druck bekamen.
Aber das ist jetzt vielleicht bei so einer jungen Mannschaft ja auch noch normal. Die muss sich ja auch erst noch richtig finden. Martina Voss-Tecklenburg, die hat aber zur Pause schon richtig gemeckert. Die hat gesagt, die Truppe spiele noch zu viel Mädchenfußball. Aber nach dem Spiel hat sie dann auch eingeschränkt. Wir wachsen dran.
Ja, muss man natürlich auch sagen, ne? Wovon reden wir? Von 7-0 und 5-1. Also da haben sie auch schon ganz viel richtig gemacht. Aber man muss sagen, ich meine, es ist natürlich berechtigt. Die Trainerin hat das große Ganze im Auge schon beim nächsten Quali-Spielen, bei den nächsten Quali-Spielen für die Weltmeisterschaft 2023 erwartet sie dann auch Besserung. Die sind am 21. in und am 26. Oktober dann zu Hause in Essen, jeweils gegen Israel.
Top und Flop.
Gewinner des Tages, Top des Tages, Toni Martin, denn der verabschiedet sich goldig in den Radsportruhestand. Der hat sein letztes Profirennen gewonnen, der 36-Jährige, ist in Belgien bei der WM nochmal mit Gold dekoriert worden in der Mixstaffel. Das ist Martins fünfter WM-Titel nach 4 Regenbogentrikots in Einzelzeitfahren. Also kann man wirklich nur sagen, was für eine Abschiedsvorstellung, und wir haben es gestern angekündigt.
Ja, herzlichen Glückwunsch, das hat er sich verdient. Welch ein glänzender Abschluss, muss man sagen. Gucken wir mal auf den Flop des Tages. Das ist der Wind von Bratislava, denn der hat die deutschen Slalomkanuten um das erhoffte Edelmetall gebracht. Das deutsche Quartett lag auf Goldkurs, hat dann aber Pech mit einer Windböe, die ein Tor nach unten drückte. 50 Sekunden Strafe war die Konsequenz. Ja, und am Ende nach Goldkurs nur Platz 16.
Stand jetzt aktuell.
Wie sportlich sind eigentlich die drei KanzlerkandidatInnen, die sich am Sonntag bei der Bundestagswahl dann Hoffnung auf den Job von Angela Merkel machen?
Von Olaf Scholz wissen wir, viel Sport hat er lange nicht gemacht, war eher unsportlich, bis er das Rudern für sich entdeckte. Oh. Und das bei mir hier gerade um die Ecke auf der Alster, in den Nehmenaben und Fleten hier in Hamburg, da hat er regelmäßig dann immer mal so rumgerudert, muss man sagen, da konnte man ihn durchaus auch dabei beobachten.
Rumgerudert?
Der rudert ja jetzt auch rum. Also das ist ja,
ja. Gut, Armin Laschet, apropos rumrudern, der lässt sich gerne mal in Fußballtrikots bei Stadionbesuchen ablichten, zeigt sich ja auch gerne mit Fußball. Ballerischer Prominenz, wie jetzt ja auch mit Roman Weidenfeller und Patrick Ovomoyela. Aber ob er selbst auch schon mal eine grandiose Saison gespielt hat, weiß ich gar nicht.
Sieht jedenfalls nicht danach aus. Ich könnte ihn mir so aber beim Altherrenkick irgendwie schon vorstellen.
Mit also Bier an der Seite.
Ja. Ja, auch, ja, auch das. Ja. Was machen wir mit Annalena Baerbock? Was kann die so sportlich?
Die ist sportlich die höchstdekorierte von den dreien. Ja, hat es bis aufs Podium einer deutschen Meisterschaft gebracht. Dritte wurde sie im Trampolinspringen. Und über ihre sportlichen Erfolge hat ihre ehemalige Trainerin Dorothee Christlieb, so heißt die, mit dem SID gesprochen.
Ja, und wohl kaum jemand außerhalb der eigenen Familie kennt Baerbock wohl so gut wie ihre langjährige Trainerin. Von der Einschulung bis zum Abitur war Christlieb als Trampolintrainerin beim TSV Pattensen in Niedersachsen aktiv und damit einer der wichtigsten Bezugspersonen von Baerbock.
Frau Baerbock kenne ich, weil sie bei mir von ihrem 6. Lebensjahr bis zum Abitur Trampolin geturnt hat. Wenn wir dann noch am Wochenende unterwegs waren zu Wettkämpfen, was ja auch mal bei weiter entfernten Zielen von Freitag bis Sonntag sein konnte, dann habe ich sie an 6 Tagen in der Woche gesehen. Wir waren halt sehr vertraut miteinander.
Und wenn Dorothee Christlieb jetzt die vielen TV-Auftritte von Baerbock sieht, dann erkennt sie ihre ehemalige Schülerin darin deutlich wieder, sagt sie.
Sie war immer sehr regelmäßig beim Training, verlässlich, mutig, zielstrebig, ehrgeizig. Sie kam, half mit aufbauen, als sie später alt genug war, um die großen 6 Zentner schweren Trampoline mit zu bewegen, und machte ihre Aufwärmgymnastik so wie alle anderen auch.
Ja, auf dem Trampolin war Annalena Baerbock durchaus sehr, sehr talentiert. Schrauben und Doppelsalti führte sie bis in die nationale Spitze, muss man sagen. Und bei den deutschen Meisterschaften 1999 sogar zur Bronzemedaille in der nicht-olympischen Disziplin Doppel-Mini-Tramp.
Das war dann aber auch schon fast der Abschluss ihrer sportlichen Karriere. Baerbock zog es dann ja nach Hamburg zum Studieren. Aber ihre ehemalige Trainerin Christlieb, die denkt gerne an diese gemeinsame Zeit zurück.
Sie war ja Teamplayer. Sie war Teil der Gruppe. Sie war nicht eine einzelne herausragende Persönlichkeit.
Ja, und im Team arbeiten zu können, also da muss mit anderen schon gehörten Eigenschaften natürlich auch dann identisch, das half Baerbock sicherlich auch auf der politischen Karriereleiter dann schnell ziemlich aufzusteigen.
Und wie weit sie noch steigt, auf welchem Platz sie auf dem Podium dann am Sonntag bei der Bundestagswahl landen wird, das könnte noch sehr spannend werden. Wie auch immer, von uns der Aufruf, geht wählen, aber ganz wichtig, wählt weise und auf gar keinen Fall AfD.
Zumindest unsere Wahlempfehlung. Sonst gibt's Haue, sowas mögen wir gar nicht.
Heute in der Sportgeschichte.
Apropos Haue, das führt uns zum heutigen Tag in der Sportgeschichte.
Am 23. September 1983 wurde zum ersten Mal ein Mann aus Afrika Boxweltmeister im Schwergewicht.
Der Südafrikaner Gerhardus Christian Kutsi. Und das, obwohl er nie wirklich große Lust aufs Boxen verspürt hatte. Aber sein Papa, das war ein Amateurboxtrainer, der hat alles versucht, seinen Sohn doch noch irgendwie dazu bringen, dass der es mal versucht.
Ja, und das schaffte er mit Geld. 50 Cent gab's vom Papa jedes Mal, wenn der kleine Gary die Boxhandschuhe anzog und in den Ring kletterte.
Und so kam er dann doch noch auf den Geschmack und wurde ziemlich schnell auch recht gut, zumindest als Amateur, wechselte dann 1974 mit 19 Jahren zu den Profis.
Kutsi war gefürchtet für seinen Punch. Doch schnell wurde auch klar, viel mehr als hart zuschlagen hat er boxerisch dann auch nicht wirklich drauf. Aber das brachte ihm trotzdem 1979 zu einem ersten WM-Fight.
Den verlor er aber gegen John Tate, genauso wie seinen zweiten WM-Fight ein Jahr später gegen Mike Weaver. Doch aller guten Dinge sind ja bekanntlich drei.
Ja, und so durfte er dann 1983 gegen den bis dato unbesiegten und bestens vorbereiteten Michael Dokes antreten. Doch Kutsi packte seinen Punch aus, schlug den großen Favoriten in der 10. Runde K.O.
Ja, und 14 Monate später war seine Regentschaft dann als erster Weltmeister im Schwergewicht, aber aus Afrika und als erster Weißer seit Ingemar Johansson aus Schweden dann auch schon wieder vorbei. Titelverteidigung ging in die Hose und dann trat er 86 zurück, wagte in den 90ern allerdings nochmal zwei mäßig erfolgreiche Comebacks.
Und dann wurde ihm nach seiner letzten Niederlage, das war im Juni 1997, im Alter von 42 Jahren vom Boxverband von Kalifornien die Lizenz entzogen. Man riet ihm dringend, mit dem Boxen aufzuhören.
Hat er dann auch gemacht. Kutsi hat gehorcht und wer will, kann ihn heute als Motivationsredner buchen.
Stand jetzt aktuell.
Wir haben in dieser Woche eigentlich fast jeden Tag über Stefan Kunz gesprochen, über sein Engagement in der Türkei und die Konsequenzen daraus für die deutsche U21-Nationalmannschaft. Was ich mich dabei gefragt habe, wie viele deutsche Trainer arbeiten eigentlich mittlerweile im Ausland als Nationalcoaches?
Ja, früher waren das mal einige, also gefühlt sogar eine ganze Menge. Wenn ich da mal so denke, Winnie Schäfer, Jürgen Klinsmann, Gernot Rohr, Otto Pfister oder auch der verstorbene Rudi Gutendorf, aber mittlerweile sind es gar nicht mehr so viele.
Ja, lass uns mal zusammendrangen. Also Kunz ist klar, ja, ab sofort in der Türkei tätig. Franco Foda fällt mir da sofort ein. Der ist jetzt österreichischer Nationaltrainer, seit November 2017 schon. Bei der EM im Achtelfinale war er, aber seitdem läuft nicht wirklich viel. Die Kritik wird größer, von daher ist die Frage, wie lange er diesen Job noch macht.
Und Gernot Rohr, den hatte ich eben ja schon erwähnt, der ist tatsächlich immer noch in Nigeria Nationaltrainer, schon seit 2016, wurde 2019 mit den Super Eagles ja auch Dritter beim Africa Cup und hat kürzlich erst bis 2022 verlängert, aber die Erwartungen sind hoch. Der Gewinn des Africa Cups im Februar und die Quali für die WM 2022, das sind die nächsten Ziele und die sind ziemlich fest ausgesetzt.
Etwas weniger wird von Antoine Hey erwartet. Der ist so ein moderner Rudi Gutenberg, muss man sagen. Er trainierte schon Lesotho, Gambia, Liberia, Kenia, Ruanda. Seit Oktober 2019 ist er nun zum zweiten Mal für das Team von Myanmar verantwortlich. Die Quali für die Weltmeisterschaft 2022 klappte erwartungsgemäß nicht, aber Myanmar hat noch leise Hoffnungen, wenigstens die Endrunde der Asienmeisterschaften 2023 zu erreichen.
Ja, und dann habe ich in den Notizen des SID noch den Namen Michael Nees gefunden. Kannte ich vorher nicht. Der trainiert, stand jetzt aber die U21 des Kosovo. War da auch schon länger Sportdirektor, war vorher schon Nationaltrainer der Seychellen und von Ruanda und auch schon in Israel technischer Direktor und U21-Coach.
Nationaltrainer der Seychellen? Ja. Ich bitte dich. Also, ich meine, ist der da hingegangen, um Fußball zu spielen oder um Sonnen zu baden? Ich meine, gut, Augen auf bei der Jobwahl, nicht so schlecht. Guck mal auf Sascha Stauch. Den dürfen wir auch nicht vergessen. Der ist Trainer der U16-Auswahl der Schweiz und zugleich Co-Trainer der U21 dort.
Ach, und übrigens, ich habe auch noch mal nachgeguckt, was der von mir vorhin erwähnte Otto Pfister mittlerweile macht.
Ja, der hat zuletzt die Nationalmannschaft von Afghanistan trainiert, richtig?
Stimmt, 2017-18 war das, aber das war dann auch seine letzte Station. Der Weltenbummler hat sich tatsächlich mittlerweile zur Ruhe gesetzt.
Mit 83, es wurde auch höchste Zeit und hochst verdient.
Das bringt der Sporttag.
Stand jetzt.
Die BBL startet heute in ihre 56. Saison mit Zuschauern und dem Duell von Alba Berlin gegen die Telekom Baskets Bonn. Tip-off ist 20:30 in Berlin und 7.250 Fans dürfen dabei sein.
Und bei der Kanuslalom-WM in Bratislava, da ist hoffentlich heute dann nicht so eine steife Brise, wie der Hamburger sagt. Und denn heute nimmt ja Olympiasiegerin Ricarda Funk eine Medaille ins Visier, zumindest erstmal im Vorlauf ab 9 Uhr. Da geht's für sie um den Einzug ins Finale am Samstag. Und am Nachmittag, da stehen dann auch die Vorläufe im Kanadier auf dem Programm.
Ansonsten ganz viel Eishockey, Handball, HBL und Champions League mit Flensburg in Porto. Die Vielseitigkeits-EM in der Schweiz läuft und noch vieles, vieles mehr.
Und über all das halten euch natürlich die Kollegen vom Sportradio Deutschland ganz aktuell auf dem Laufenden. Alle 15 Minuten gibt's da frische News. Ihr hört ganz viele Experten aus unserem meinsportpodcast.de Universum. Und das Ganze hören könnt ihr im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
Ich höre immer nur hören, hören, hören. Ja, hört uns doch. Morgen früh ab 7.07 Uhr wieder. Da freuen wir uns drauf. Sind wir wieder für euch da. Natürlich im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de.
Hören ist seliger denn sehen. Nee, so ähnlich, ne?
Ja, da arbeiten wir noch dran, aber vielleicht haben wir einen neuen Unterslogan, einen Subclaim, wie man in der Branche sagt.
Der alte und bewährte heißt auf jeden Fall Sport für die Ohren rund um die Uhr. Also durchklicken, alles mal angucken, alles anhören selbstverständlich auch. Nicht nur die Texte lesen, sondern die Podcasts hören, denn das bringt die Klicks, die wir brauchen und haben wollen. Macht also zahlreich. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.